Liebe Geschwister, liebe Freunde, ich habe die Freude, heute Morgen, an diesem Karfreitagmorgen, eine Übersicht zu geben über die ganze Passionswoche. Beginnend mit Palmsonntag und endend mit der herrlichen, majestätischen Auferstehung des Herrn Jesus. Wir gehen also einige Tage zurück und vergegenwärtigen uns den Palmsonntag. Ich muss vielleicht noch vorausschicken, dass dieses ganze Thema der Passionswoche von ganz gewaltiger heilsgeschichtlicher Bedeutung ist. Und das können wir schon allein an der Tatsache messen, dass etwas mehr als 32% vom Text der Evangelien beschäftigt sich mit dieser Woche. Mit dieser einen Woche im ganzen Leben des Erlösers. Wenige Tage vor der Kreuzigung ritt der Herr Jesus auf einem Esel, von der Volksmenge als Messiaskönig gefeiert, vom Ölberg her nach Jerusalem ein. Dieses Ereignis fand am 173.880. Tag nach dem Erlass zum Wiederaufbau Jerusalems unter dem persischen König Artaxerxes statt. Das heißt, exakt am Ende der in Daniel 9,25 geweissagten 69 Jahrwochen. Eine Jahrwoche dauert 7 Jahre und es sind Jahre von 360 Tagen. 69 mal 7 mal 360 Tagen. Und genau am Ende dieses Tages, am Ende dieser Periode, an diesem selben Tag, trat der Herr Jesus als Messias-Fürst auf. Dieser Tag des Einzugs war von überaus großer Bedeutung für Jerusalem. Deshalb sagte der Herr Jesus, als er sich der Stadt näherte und über sie weinte, Lukas 19,42, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Dieser besondere Tag Jerusalems war ausgerechnet ein Sonntag. Aus dem Talmud-Traktat Tamid wissen wir ganz genau, welcher Psalm an welchem Wochentag jeweils in Verbindung mit dem täglichen Brandopfer im Tempel gesungen wurde. Das Morgenbrandopfer wurde durchschnittlich übrigens um 9 Uhr auf den Altar gelegt. Es war das erste Opfer des Tages. Das Abendbrandopfer wurde um 3 Uhr aufgelegt. Es war jeweils das letzte Opfer des Tages. Und wir realisieren schon, diese Eckzeiten des Opferdienstes in Israel markiert genau die Eckzeiten der Kreuzigung. Der Herr Jesus wurde ja dann am Karfreitag um 9 Uhr gekreuzigt und um 3 Uhr starb er. Nun, an jedem Tag wurde in Verbindung mit diesen täglichen Opfern ein bestimmter Psalm gesungen. Der Messias Jesus zog ausgerechnet an dem Tag in triumphaler Weise durch die Tore der Stadt Jerusalems und des Tempels ein, als der levitische Chor unter instrumentaler Begleitung des Orchesters den Psalm 24 sang. Ich lese ab Vers 7. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr uralten Pforten, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Wer ist dieser König der Herrlichkeit? Der Herr, stark und mächtig, der Herr, mächtig im Kampf. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr uralten Pforten, damit einziehe der König der Herrlichkeit. Noch heute wird im Judentum am Sonntag nach den Gebetsbüchern dieser Psalm speziell zitiert, rezitiert an diesem Tag. Der Herr Jesus ritt auf dem Esel nach Jerusalem und zog wohl durch ein östliches Tor südlich vom Vorplatz der schönen Pforte in die Stadt ein. Danach betrat er feierlich den Tempelbezirk. Wie wir noch sehen werden, fiel der 14. Nissan, an dem man das Passahlamm schlachten musste, in diesem Jahr, das ändert ja von Jahr zu Jahr, in diesem Jahr auf den Donnerstag der Passionswoche. Daraus folgt, der Einzug Jesu fand am 10. Nissan statt. An diesem Tag musste jede Familie in Israel das Passahlamm in Verwahrung nehmen. 2. Mose 12, Vers 6. Der Einzug der Passahlämmer in die Familien hatte demnach eine wunderbare Entsprechung in dem Einzug des wahren Passa-Opfers am Palmsonntag in die Tempelstadt Jerusalem. Die genaue zeitliche Abfolge der Ereignisse ab dem Einzug Jesu nach Jerusalem findet sich nur im 3. Evangelium. Allein im Text von Markus werden alle auf den Palmsonntag folgenden Ereignisse im Tempel in der Weise detailliert mit Zeitangaben versehen, sodass man sie exakt den einzelnen Wochentagen zuordnen kann. In Markus 11, Vers 12, nach dem Einzug nach Jerusalem, finden wir die Bemerkung und des folgenden Tages. Wir wissen, das ist in dem Fall der Montag. In Markus 12, 20 kommt die Bemerkung, und als sie früh morgens, das ist ein neuer Tag, das ist der Dienstag. In Markus 14, 1 haben wir die Bemerkung, es war aber nach 2 Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt, es waren nur noch 2 Tage bis zum Passa. Das ist inklusive Zählung, wo man also den Tag, an dem man sich befindet, mitzählt. Das macht ja unser Arzt auch so, wenn er sagt, in 8 Tagen wieder. Und dann kommen wir in einer Woche, ja? Also das führt uns auf den Mittwoch. Aber dann in Markus 14, 12 finden wir eine nächste Zeitangabe und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachtete. Das ist der Donnerstag. In Markus 15, 1 in Verbindung mit dem Leidenstag des Herrn lesen wir und alsbald am frühen Morgen, da haben wir den Freitag. In 16,1 kommt die Bemerkung, und als der Sabbat, das ist der Samstag. Und in Markus 16,1 und 2, und als der Sabbat vergangen war und sehr früh am ersten Wochentag, da haben wir den Sonntag. Das gibt uns also das Gerüst für die Passionswoche. Der Einzug Jesu fand also am ersten Tag der Woche statt. Auf Hebräisch hat man übrigens nicht diese Namen, die aus dem Heidentum kommen, wie Sonntag, Montag und so weiter. Das soll uns zwar nicht weiter kümmern, aber man zählt die Tage, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag und so weiter, bis 6. Tag und dann Yom Shabbat, Tag des Sabbats. Also der erste Tag ist der Sonntag. Und das entspricht dem ersten Schöpfungstag. Am ersten Schöpfungstag hieß Gott Licht aus der Finsternis leuchten, in die Dunkelheit hinein. Genau an diesem ersten Tag kam der Herr Jesus von Osten her vom Ölberg in die finsternisbedeckte Stadt Jerusalem hinein. Licht in die Finsternis. Und dabei muss ich noch erklären, im babylonischen Talmud, Traktat Ta'anit 4,3, wird erklärt, dass immer Leute vorgesehen waren an den Wochentagen, die im Land verteilt in Verbindung mit den täglichen Brandopfern Stellen aus 1. Mose lesen mussten. Und am ersten Tag der Woche, da lasen sie den ersten Schöpfungstag. Also das fällt genau zusammen. Auf den triumphalen Einzug sollte die Tempelreinigung folgen. Von Markus erfahren wir, und nur dort ist das klar, ersichtlich, dass es an an diesem triumphalen Tag schon zu spät war, sodass die Reinigung des Heiligtums nicht mehr an diesem selben Tag stattfinden konnte. Daraus erkennen wir aber, dass die Ereignisse am Montag der Passionswoche von ihrer Bedeutung her gesehen sich engstens an die Geschehnisse des Palmsonntags anschlossen. Markus berichtet, wie der Herr Jesus des folgenden Tages, Markus 11, Vers 12, erneut von Bethanien her aufbrach und wie er nach der Verfluchung des unfruchtbaren Feigenbaums wieder nach Jerusalem kam, schnurstracks in den Tempel eintrat und die zweite Tempelreinigung durchführte. Die erste hat er 3 Jahre früher schon ausgeführt. Johannes 2 berichtet darüber. Am Anfang seines Dienstes und hier am Ende seines Dienstes. Anhand der Zeitangaben in Markus können wir das also auf den Montag ansetzen. An diesem Wochentag wurde im Tempel in Verbindung mit dem täglichen Brandopfer Psalm 48 gesungen. In diesem Lied wird die königliche und richterliche Autorität Gottes in Jerusalem und auf dem Tempelberg gepriesen. Wie am Palmsonntag, so passt auch hier wieder der Tagesgesang im Tempel wunderbar zu den in den Evangelien berichteten Ereignissen. Wir lesen etwas aus Psalm 48. Ein Lied, ein Psalm von den Söhnen Korahs. Groß ist der Herr und sehr zu loben, in der Stadt unseres Gottes auf seinem heiligen Berg. Das ist der Tempelberg. Schön ragt empor eine Freude der ganzen Erde, der Berg Zion an der Nordseite, die Stadt des großen Königs. Vers 10. Wir haben gedacht, o Gott, an deine Bundestreue im Innern deines Tempels. Wie dein Name, Gott, also ist dein Lob bis an die Enden der Erde. Mit Gerechtigkeit ist gefüllt deine rechte Hand. Es freue sich der Berg Zion, es mögen frohlocken die Töchter Judas um deiner Gerichte willen. Der Herr Jesus betrat die königliche Säulenhalle. Das ist die prächtigste Halle im Tempel. Im Süden befand sie sich. Dort war der Sitz des Hohen Rates in der Südostecke und der Marktplatz, wo man die Opfertiere verkaufte. Der Herr Jesus trat also als König in die königliche Säulenhalle, um dort als oberster messianischer Richter, als König über alle Könige, für Ordnung zu sorgen. Wir lesen aus Matthäus 21, 12. Und Jesus trat in den Tempel Gottes ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Es war der zweite Tag der Woche. Dies entspricht dem zweiten Schöpfungstag, wo Gott eine Scheidung gemacht hat zwischen den Wassern oberhalb der Ausdehnung und den Wassern unterhalb der Ausdehnung. Es ist der Tag, wo der Herr Jesus in seiner höchsten Autorität geschieden hat zwischen heilig und unheilig in seinem Haus. Nun kommen wir zum Dienstag. Die Tempelreinigung forderte den Sanhedrin, den Hohen Rat, heraus. Der höchste jüdische Gerichtshof hatte ja die Geldwechslerei und den Opfertierverkauf genehmigt. Mit welchem Recht konnte ein Rabbi aus Galiläa sich diesem Entscheid mit aller Vehemenz widersetzen? Entweder stand diese Person rangmäßig über dem Sanhedrin, falls er der Messias war, oder aber er war ein Rebell, der dieser halt die Todesstrafe verdient hatte. Durch die Tempelreinigung war der Sanhedrin herausgefordert, die Frage der Messianität Jesu endgültig zu beantworten. An dem auf die Tempelreinigung folgenden Tag, also am Dienstag, kam es zu einer feierlichen Konfrontation im Tempel. In Verbindung mit dem Zusammenstoß zwischen dem obersten Gerichtshof und dem Messias ist folgende Tatsache höchst eindrücklich. Ausgerechnet an diesem Tag sang der levitische Chor im Tempel anlässlich des täglichen Brandopfers Psalm 82. Ein Psalm von Asaf. Gott steht in der Versammlung Gottes. Inmitten der Richter richtet er. Bis wann wollt ihr ungerecht richten und die Person der Gesetzlosen ansehen? Selah. Jetzt kommt ein musikalisches Zwischenspiel des Tempelorchesters, wo man darüber nachdenken kann. Schafft Recht dem Geringen und der Weise, dem Elenden und dem Armen lasst Gerechtigkeit widerfahren. Befreit den Geringen und den Dürftigen, errettet ihn aus der Hand der Gesetzlosen. Sie wissen nichts und verstehen nichts. In Finsternis wandeln sie einher. Es wanken alle Grundfesten der Erde. Ich habe gesagt, ihr seid Richter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Doch wie ein Mensch werdet ihr sterben und wie eine der Fürsten werdet ihr fallen. Stehe auf, o Gott, richte die Erde, denn du wirst zum Erbteil haben alle Nationen. In Markus 11, 27 wird dieser Zusammenstoß beschrieben. Und sie kommen wiederum nach Jerusalem. Und als er in dem Tempel umherwandelte, kommen die führenden Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sagen zu ihm: In welchem Recht tust du diese Dinge? Und wer hat dir dieses Recht gegeben, dass du diese Dinge tust? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. Und antwortet mir, und ich werde euch sagen, in welchem Recht ich diese Dinge tue. Die Taufe des Johannes, war sie vom Himmel oder von den Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten miteinander und sprachen: Wenn wir sagen vom Himmel, so wird er sagen, warum habt ihr denn nicht geglaubt? Sagen wir aber von Menschen, sie fürchteten das Volk. Denn alle hielten von Johannes, dass er wirklich ein Prophet war. Und sie antworteten und sagen zu Jesus: Wir wissen es nicht. Und Jesus antwortet und spricht zu ihnen: So sage ich auch euch nicht, in welchem Recht ich diese Dinge tue. Johannes der Täufer war der Vorläufer des Messias. Er hatte auf Jesus Christus als den verheißenen Erlöser hingewiesen. Alle, die sich von Johannes hatten taufen lassen, bereiteten sich damit auf das damals unmittelbar bevorstehende Offenbarwerden des Messias vor. Während das Volk sich massenweise von Johannes taufen ließ, stemmte sich aber die Führerschaft gegen die Botschaft des Täufers. Dies jedoch brachte sie in eine Zwickmühle, aus der sie sich mit Unwahrheit herauslavieren wollten. Der Herr Jesus gab sich aber mit dieser üblen Ausrede nicht zufrieden. Er ergriff sogleich die Gelegenheit und erzählte diesen Verantwortlichen der auserwählten Nation drei Gleichnisse, die den Nagel absolut auf den Kopf trafen. Es folgt das Gleichnis von den zwei ungleichen Söhnen. Ein Sohn, der sagt ja und denkt nein. Das waren sie. Und all die sie verachteten als Sünder, die gleichen dem zweiten Sohn, der sagte zuerst nein und nachher ja. Darauf folgt das Gleichnis von den Weingärtnern, wo Gott hier im Bild seinen Sohn schickt in den Weingarten. Er schickt den Sohn, der ja sagte und auch ja dachte. Und er wird umgebracht und hinausgeworfen. Dann folgt noch das Gleichnis vom Hochzeitsmahl. Auch das Volk hatte die Gelegenheit, um bei dieser Auseinandersetzung mitzuhören. Am liebsten hätte der Sanhedrin Jesus sogleich verhaftet. Aber unter dem Druck der Volksmenge musste er es vorderhand unterlassen. Im Anschluss daran kam es am selben Dienstag zu einer ganzen Serie von weiteren harten Diskussionen und Reden im Tempel. Da kamen die Pharisäer und die Herodianer mit der Fangfrage: Darf man dem Kaiser Steuern zahlen? Und der Herr Jesus hat eine wunderbare Antwort gegeben und seine Feinde zum Schweigen gebracht. Darauf kamen die Sadduzäer mit einer ganz komischen Geschichte von einer Frau, die immer wieder den Mann verloren hat. Damit wollten sie die Auferstehung in Verruf bringen. Wunderbar, wie der Herr Jesus antwortet und auch die Sadduzäer richtig in ihrer Torheit ins Licht stellt. Und dann kommt ein Spezialist für mosaisches Recht. Nicht nur ein Schriftgelehrter, sondern ein Gesetzesgelehrter. Und der Herr Jesus gibt eine Antwort auf seine Frage, die man vergeblich in der ganzen rabbinischen Literatur findet. Man hat immer wieder versucht, in der Vergangenheit unter den Rabbis, das Gesetz gewissermaßen auf ein oder zwei Grundprinzipien zurückführen zu können. Und nirgends findet man diese Antwort, die der Herr dargegeben hat. Gott zu lieben aus ganzem Herzen und den Nächsten wie sich selbst. Und der Gelehrte ist völlig überwältigt von der Antwort. Und so erkannte man allgemein, dass diese Fragerei gefährlich war. Und dass man vielleicht sogar noch die besten Leute an diesen Mann aus Galiläa verlieren könnte. Und so hörte das Fragen auf. Aber dann ging der Herr Jesus seinerseits zu einer Offensive über. Ich lese aus Matthäus 22, 41. Als aber die Pharisäer versammelt waren, fragte sie Jesus und sagte: Was dünkt euch von dem Messias? Wessen Sohn ist er? Sie sagen zu ihm: Davids. Er spricht zu ihnen: Wie nennt David ihn denn im Geist Herr? Indem er sagt: Der Herr sprach zu meinem Herrn: Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Noch wagte jemand von dem Tag an, ihn ferner zu befragen. Es ging um die Frage, ist der Messias ein gewöhnlicher Mensch oder nicht? Die Meinung war im Judentum verbreitet, dass der verheißene Messias ein gewöhnlicher Mensch sein würde. Verschiedene Stellen im Alten Testament offenbaren aber einerseits, dass er ein direkter Nachkomme Davids sein sollte. Daraus geht hervor, dass der Messias ein Mensch sein sollte. Der Herr Jesus zeigte anhand von Psalm 110, eine Stelle, die im Judentum vielfach messianisch gedeutet wurde, dass der König David seinen messianischen Nachkommen mit dem Titel Mein Herr angesprochen hat. Welcher Vater spricht seinen Sohn mit Mein Herr an? Ich käme nicht einmal im Traum auf die Idee, meine eigenen Söhne ernsthaft so anzusprechen. Weshalb sprach David so? Ist der Messias Mensch und Gott in einer Person? Kein Rabbi im Tempel konnte diese Frage beantworten. Von da an war Schluss mit Diskussionen zwischen der jüdischen Führerschaft und dem Messias. Die Frage nach dem Wesen des verheißenen Erlösers stellt ein messianisches Vermächtnis an das Judentum am Ende der zweiten Tempelperiode dar. Das hat der Herr Jesus gewissermaßen so abgelegt als Vermächtnis. Diese Frage beantwortet es. Diese Frage wartet noch immer darauf, auch nach fast 2000 Jahren, im Licht weiterer Stellen wie Jesaja 9, 6 bis 7, Micha 5, Vers 1 etc. beantwortet zu werden. Einmal hat ein Jude mich angesprochen und gesagt: Ihr seid Götzendiener. Warum? Ihr betet einen Menschen an. Ich habe gesagt: Ja, er ist ein Mensch, der Messias, aber er ist gleichzeitig auch Gott und das steht in Ihrer Bibel. Er wollte wissen, wo. Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben. Dann ist er ein Mensch, ein Kind ist geboren. Aber nachher heißt es, man nennt seinen Namen El Gibor, starker Gott. Dann ist er Gott. Micha 5, 1. Der Messias soll in Bethlehem geboren werden. Er soll aus Bethlehem kommen. Aber seine Ausgänge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. In Bethlehem geboren, er ist ein Mensch. Von der Ewigkeit her, er ist Gott. Die Reaktion: Sie können gut reden. Nachdem alle Gelehrten im Tempel zum Schweigen gebracht worden waren und die ganze Heuchelei und der Unglaube der Führerschaft angesichts des Volkes offenbar geworden war, ging der Herr Jesus weiter zu einer Offensive über. Und das steuerte hin auf einen dramatischen Höhepunkt an diesem Tag. In 8 Weherufen kündigt er der Führerschaft das Gericht Gottes an, wenn sie nicht umkehren. Wir können das nachlesen in Matthäus 23, ein ganzes Kapitel. Und da zeigt der Herr Jesus, wenn es jetzt nicht zu einer Umkehr kommt, muss das Gericht über Jerusalem kommen. Und diese Rede endet in Vers 36. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein versammelt unter ihre Flügel. Und ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Tempelhaus wird euch öde gelassen. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht sehen, bis ihr sprecht, willkommen sei der, der kommt im Namen des Herrn. Der Herr Jesus ging aus dem Tempel hinaus. Die Jünger zeigten nochmals diese prächtigen Gebäude des zweiten Tempels. Und der Herr Jesus erklärt, hier wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen, der nicht abgebrochen wird. Dann ging der Herr mit den Jüngern hinüber auf den Ölberg im Anschluss an diesen ereignisreichen Tempeltag. Von dort aus hatten sie eine wunderbare Aussicht auf den Tempelplatz. Vom Ölberg aus bot sich der schönste Ausblick über die gesamten Anlagen des Heiligtums. Und da stellten die Jünger 4 Fragen, die man in den Evangelien Matthäus, Markus und Lukas zusammengenommen so findet. Wann wird die Zerstörung des zweiten Tempels stattfinden? Was wird das Zeichen der Zerstörung des Tempels sein? Was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Was ist das Zeichen des Abschlusses der gegenwärtigen heilsgeschichtlichen Periode? 4 Fragen. Und vielleicht merken wir, 2 Fragen haben etwas zu tun mit einem Ereignis, das schon erfüllt ist. Und 2 haben zu tun mit der Endzeit, mit Dingen, die noch nicht so weit sind. Der Herr Jesus gab zuerst Antwort auf die Fragen 3 und 4. Und anstatt nur ein Zeichen seiner Wiederkunft zu geben, gab er gleich einen ganzen Katalog von Zeichen. Zeichen, die wir von Nummer 1 bis 12 heute schon nachvollziehen können. Erst Nummer 13 ist noch nicht da. Ein Götzenbild auf dem Tempelplatz, im dritten Tempel. Aber 1 bis 12 sehen wir schon heute. Und der Herr Jesus erklärt dann, wie nach diesen 12 Zeichen, wenn das 13. in Erscheinung tritt, dann kommt die große Drangsal, die die Menschheit an den Abgrund der Selbstvernichtung führen wird. Und dann im Anschluss wird der Herr Jesus in Macht und Herrlichkeit erscheinen. Lukas 21, 27. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Die haben schon längst begonnen zu geschehen. Also, jetzt wissen wir, wie wir reagieren sollen. Blickt auf und hebt eure Häupter empor. Christen dürfen keine Pessimisten sein. Der Herr Jesus beantwortete auch die Fragen 1 und 2, aber praktisch nur in Lukas 21, 12 bis 24. Dort zeigte er, das Zeichen der Zerstörung der Stadt und des Tempels wird sein, wenn eine Armee Jerusalem umzingelt. Und das war der Fall im Jahr 68. Da hatten die Römer ihre Camps aufgestellt rund um Jerusalem. Und da wussten die messianisch gläubigen Juden, jetzt ist es soweit. Und genau in diesem Moment beging Kaiser Nero in Rom Selbstmord. Der Krieg wurde von General Vespasian in Israel gestoppt, weil er Kaiser werden wollte. Und da konnten alle messianischen Juden auf die Berge flüchten, ohne von den von den Kontrollstellen an den Straßen gehindert zu werden. Sie gingen hinüber über den Jordan nach Pella und wurden dort in Sicherheit gebracht. Und dann im Jahr 70 im Frühjahr, am Passafest, kam die endgültige Verwüstung Jerusalems. Nun, wir sehen, dieser dritte Tag war der reichste Tag an Verkündigung des Herrn Jesus. Kein Tag enthält solche Reden, wie wir das hier finden in den Evangelien. Das entspricht dem dritten Schöpfungstag, wo die Erde herauskommt und es gibt fruchtbringendes, samenbringendes Gras, Kraut und Samen- und fruchtbringende Bäume. Viel Frucht, das ist das Thema vom dritten Schöpfungstag. Das ist der Tag der reichsten Verkündigung in der gesamten Passionswoche. Wir kommen zum Mittwoch. Wir haben bisher gesehen, wie die jeweiligen im Tempel gesungenen Tagespsalmen ganz eindrücklich zusammenpassen mit den Vorgängen der Passionswoche. Jetzt wollen wir das auch im Weiteren so sehen. An diesem Mittwoch fand das Komplott des Sanhedrins statt, Markus 14, 1-2. Da wird beschlossen, dieser Mann aus Galiläa muss sterben. Aber Markus berichtet sogleich in den Versen 3-9 eine ganz wunderbare Szene abseits in Bethanien. Maria salbt den Erlöser für sein Begräbnis. Eine Frau, die verstanden hat, mit dem Herzen verstanden hat, wer der Sohn Gottes ist. Aber in den Versen 10 und 11 beschreibt Markus dann in Kapitel 14 den Verrat des Judas Iskariot. Da wurde Psalm 94 gesungen. Gott der Rache, Herr, Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hoffärtigen ihr Tun. Bis wann werden die Gesetzlosen, Herr, bis wann werden die Gesetzlosen frohlocken, werden übersprudeln, freches Reden, sich rühmen alle, die Frevel tun. Dein Volk, Herr, zertreten und dein Erbteil bedrücken sie. Sie töten die Witwe und den Fremdling und sie ermorden die Weisen und sagen, der Ewige sieht es nicht. Und der Gott Jakobs merkt es nicht. Habt Einsicht, ihr Unvernünftigen unter dem Volk und ihr Toren, wann werdet ihr verständig werden? Der das Ohr gepflanzt hat, sollte er nicht hören? Der das Auge gebildet, sollte er nicht sehen? Eindrücklich, wie die levitischen Sänger auch da wieder die Warnung, die nötig war, weitergaben. Ich lese noch ab Vers 20. Gott wird angesprochen. Sollte mit dir vereint sein der Richterstuhl des Verderbens. Man bedenke, der Hohepriester saß in der königlichen Halle jeweils auf einem Richterstuhl inmitten des Hohen Rates. Sollte mit dir vereint sein der Richterstuhl des Verderbens, der aus Frevel eine Satzung macht. Sie dringen ein auf die Seele des Gerechten und unschuldiges Blut verurteilen sie. Doch der Herr ist meine hohe Feste und mein Gott der Fels meiner Zuflucht. Und er lässt ihre Ungerechtigkeit auf sie zurückkehren. Und durch ihre Bosheit wird er sie vertilgen. Vertilgen wird sie der Herr, unser Gott. Am vierten Schöpfungstag, dieser Abschnitt wurde ja gelesen im Land, während den täglichen Opfern, Brandopfern. Am vierten Schöpfungstag ließ Gott Himmelslichter leuchten in der Dunkelheit. Sonne, Mond und Sternen. Und inmitten dieser Dunkelheit sehen wir an diesem vierten Tag einen solchen Stern leuchten, Maria von Bethanien. Menschen, die den Erlöser liebten, die in dieser Dunkelheit eben Licht verbreiteten. Wir kommen zum nächsten Tag, Donnerstag. Am 14. Nissan musste das Passa-Opfer geschlachtet werden. So war das vorgeschrieben in 2. Mose 12, Vers 6. Dies geschah am Nachmittag um 15 bis 17 Uhr. In 2. Mose 12 haben wir diesen eigenartigen Ausdruck zwischen den zwei Abenden. Das ist hebräisch. Ben Harbaim, das kann man nicht übersetzen. Das bezeichnet nämlich die Zeit, wo die Sonne sich neigt bis zum Beginn des Abends. Das ist also ein Ausdruck, der bezeichnet die Zeit zwischen 3 und 6 Uhr. Und darum hat man im Judentum also zwischen 3 und 5 Uhr die Passalämmer geschlachtet. Markus 14, 12. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, da man das Passa schlachtete, sagen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und bereiten, damit du das Passa essest? Der Herr Jesus erteilte den Aposteln Petrus und Johannes den Auftrag, das Passa zuzubereiten. Lukas 22, 8. Dies beinhaltete zweierlei. Diese zwei Jünger mussten mit einem Lamm ins Lager der Schechina. Das ist der innerste Vorhof des Tempels, wo der Altar war, um es dort nördlich vom Altar schlachten zu lassen. Im Anschluss daran war es ihre Aufgabe, das geschächtete Lamm, aufgehängt an einer Stange, in den vorgesehenen Obersaal zu tragen und dort das Abendessen vorzubereiten. Zur Zeit der Evangelien wurden am 14. Nissan jeweils ca. 250.000 Lämmer geschlachtet. Da einjährige Lämmer ca. 4 Liter Blut haben, können wir davon ausgehen, dass an diesem Nachmittag ein Strom von etwa 1 Million Liter floss. Dank der großartigen logistischen Spüleinrichtung konnte dieses Blut immer wieder mit dem im Golator aus dem Tempelberg gepumpten Wasser weggespült werden, über die Kanaleinrichtung im Osten hinunter ins Kidrontal. Aber diese Ströme von Blut wiesen in überwältigender Weise auf den Messias hin. Das hat diese beiden Apostel tief geprägt. Johannes sprach in seinen Schriften 30 Mal über Jesus als das Lamm. Und außerdem Jesaja 53, Zitat in Apostelgeschichte 8 von Lukas, spricht nur noch Petrus über Jesus als das Lamm. Diese zwei. Und diese schöne Stelle aus 1. Petrus 1, Vers 17 möchte ich lesen. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdingschaft in Gottesfurcht. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Messias, als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken, der zwar zuvor erkannt ist vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart worden am Ende der Zeiten um euretwillen. An diesem Donnerstag erklang auf dem Tempelplatz Psalm 81. Es ist auch hier wiederum so erstaunlich, wie der Psalmtext mit den Ereignissen an diesem feierlichen 5. Tag der Passionswoche zusammenpasste. Man bedenke, dass gemäß dem jüdischen Kalender das Passa auf irgendeinen Wochentag fallen konnte. In der Vorsehung Gottes fiel es in jenem Jahr auf den Donnerstag, wo gerade Psalm 81 vorgetragen wurde, der so deutlich auf den Auszug aus Ägypten Bezug nimmt und dem Volk Israel von damals, das im Begriff stand, den Messias zu verwerfen, dermaßen aktuelle Ermahnungen erteilte. Da wird über das Passafest gesprochen in Vers 3, Vers 4, als eine Verordnung des Gottes Jakobs, Vers 5, er setzte es ein als ein Zeugnis in Josef, als er auszog gegen das Land Ägypten. Vers 6, ich entzog der Last seine Schulter, seine Hände entgingen dem Tragkorb. In der Bedrängnis riefst du und ich befreite dich. Und jetzt Vers 8, höre mein Volk und ich will gegen dich zeugen. O Israel, wenn du mir gehorchtest, es soll kein fremder Gott unter dir sein. Und du sollst dich nicht bücken vor einem Gott des Auslandes. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Tu deinen Mund weit auf und ich will ihn füllen. Aber mein Volk hat nicht auf meine Stimme gehört. Und Israel ist nicht willig gegen mich gewesen. Und ich gab sie dahin der Verstocktheit ihres Herzens. Sie wandelten nach ihren Ratschlägen. Oh, dass mein Volk auf mich gehört, dass Israel in meinen Wegen gewandelt hätte. Bald würde ich ihre Feinde gebeugt und meine Hand gewendet haben gegen ihre Bedränger. Die Hasser des Herrn würden sich ihm mit Schmeichelei unterworfen haben und ihre Zeit würde ewig gewesen sein. Nun, Gott warnt vor dem sich Bücken vor einem Gott des Auslandes. Vor Pilatus am nächsten Tag werden die Führer sagen, wir haben den Kaiser, wir müssen dem Kaiser gehorchen. Dieser, mit dem haben wir nichts zu tun, mit diesem König der Juden. Und Gott warnt sie hier nochmals, es soll kein fremder Gott unter dir sein, du sollst dich nicht bücken vor einem Gott des Auslandes. Und Gott verheißt, wenn ihr auf mich hört, bald würde ich eure Feinde gebeugt und meine Hand gewendet haben gegen ihre Bedränger, gegen das römische Joch. Aber es kam alles ganz anders. Freitag, nach jüdischer Zeitrechnung, beginnt ein neuer Tag jeweils mit dem Abend. Das heißt also, der 15. Nissan begann, nachdem das Passahlamm geschlachtet worden war, am Donnerstagnachmittag, und dauerte also von Donnerstagabend bis Freitagabend. Der Herr Jesus empfand ein tiefes Sehnen, das letzte Passahmahl vor seinem Leiden mit seinen Jüngern in dem vorbereiteten Obersaal zu essen. Lukas 22, 15. Im Rahmen dieses Festessens setzte er in schlichter Feierlichkeit das Abendmahl als Gedächtnis an seinen Opfertod ein. Am nächsten Morgen wurde der Herr Jesus auf Veranlassung des Sanhedrins durch die römische Besatzungsmacht vor den Stadtmauern Jerusalems gekreuzigt. Entsprechend der jüdischen Tageszählung kann man sagen, das Abendmahl wurde am Kalendertag der Kreuzigung eingesetzt. An dem Tag, an dem ganz Israel das Passa essen musste. Nach dem Passamahl ging der Herr Jesus mit den Elfen auf den Ölberg, um dort im Garten Gethsemane die bevorstehende Kreuzigung im Gebetskampf vorzubereiten. Da Judas wusste, dass der Herr sich oft dort aufhielt, führte er die Feinde des Messias nach Gethsemane. Durch diese verräterische Tat sollte der Herr Jesus abseits der Hauptgeschehnisse in Jerusalem verhaftet werden. An dieser frevlerischen Tat waren viele Leute, deren Tätigkeit mit dem Tempel zusammenhing, beteiligt. Priester und Leviten, Sanhedrin-Mitglieder und Legionäre aus der Burg Antonia. Es war Freitag. An diesem Tag sang der Tempelchor Psalm 93. Darin geht es um Gottes königliche Regierung auf seinem Thron und um seine Macht. Vor dem Sanhedrin in der königlichen Säulenhalle wies der Herr Jesus auf diesen Thron hin und auf das Recht des Messias, des Menschensohnes, dort seinen Platz einzunehmen. Lukas 22, 68. Von nun an aber wird der Sohn des Menschen sitzen zur Rechten der Macht Gottes. Der Prozess war ein reiner Scheinprozess. Das Ergebnis stand von Anfang an fest. Gottes Heiligkeit im Tempel wurde mit Füßen getreten. Wie feierlich war es, als an diesem Tag der Chor beim Opfer sang: Deinem Tempelhaus geziemt Heiligkeit. Psalm 93, Vers 5. An dem Tag, an dem der erste Mensch, Adam, als Krone der Schöpfung das Leben aus der Hand des Schöpfers bekam, ermordeten dessen Nachkommen den Messias, den letzten Adam. 1. Korinther 15, 45. Wir lesen im Psalm 93, Vers 2: Dein Thron steht fest von Alters her, von Ewigkeit her bist du. Auf diesen Thron hat sich der Herr Jesus vor dem Sanhedrin berufen. Und dann: Deinem Tempelhaus geziemt Heiligkeit, o Herr, auf immer da. Der Prozess gegen den Herrn Jesus verlief in 6 Phasen. Die erste Phase war ein nächtliches Verhör im Privathaus des einstigen Hohenpriesters Annas. Das wird nur in Johannes 18 ganz kurz berichtet. Dann kam es zweitens zu einem Verhör im Haus des damals aus Roms Gnaden amtierenden Hohenpriesters Kaiaphas. Das wird in allen 4 Evangelien berichtet. Im Traktat Sanhedrin im Talmud wird gesagt, dass ein Prozess, wo es um Leben und Tod geht, nie nachts stattfinden darf. Die Sache eilte und darum hat man informelle Befragungen durchgeführt in den Privathäusern in der Nacht. Und plötzlich heißt es in Lukas 22, 66, und als es Tag wurde, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, sowohl führende Priester als Schriftgelehrte, und führten ihn hin in ihren Sanhedrin. Das war der formelle Prozess, drittens, in der königlichen Säulenhalle vor dem Hohen Rat. Die Juden hatten damals kein Recht mehr auf Todesstrafe. Die Römer hatten das entzogen. Und darum führten sie ihn viertens zu Pilatus ins Prätorium. Pilatus wollte sich allerdings aus der Affäre ziehen und realisierte: Dieser Mann kommt ja aus Galiläa. Das ist das Herrschaftsgebiet von Herodes Antipas. Sollte auch der dafür schauen. Und wegen dem Passa war der gerade auf Besuch. So sandte er ihn also zum Hasmonäerpalast zwischen Tempelberg und Prätorium. Und Herodes wollte ja sowieso endlich einmal eine Privataudienz bei diesem wundertuenden Mann. Der Herr schwieg und so merkte Herodes: Ich kann da auch nichts machen. Es kommt zu einer weiteren Prozessphase vor Pilatus. Bei Matthäus, Markus und Johannes wird der Prozess vor Pilatus als eine Einheit berichtet. Die Phasen 4 und 6 werden dort ohne Unterbruch bei Antipas beschrieben. Und so sehen wir, wir haben schließlich 3 jüdische und 3 heidnische Verhandlungen, die schließlich zur Kreuzigung führten. Es ist also nicht richtig zu sagen, die Juden haben den Erlöser gekreuzigt, sondern es waren die Juden und die Heiden, die Juden und die Nichtjuden. Und der Messias wurde im Tempel, am Ort der Opfer, wurde er zum Tod verurteilt. Der Herr Jesus wurde hinausgetan und er litt außerhalb der Stadt Jerusalem. Wir lesen das so eindrücklich in Johannes 19, wie der Herr Jesus sein Kreuz tragend hinausging an die Kreuzigungsstätte. Durch das Gennat-Tor, das man nach dem Sechstagekrieg wieder ausgegraben hatte, ging der Herr Jesus nach Golgatha hinaus. Genauso wie man immer und immer wieder die Sündopfer, die man nicht im Tempel verbrennen durfte, außerhalb der Stadt hinausbrachte, um dort verbrannt zu werden, so hat der Herr Jesus die Opfer erfüllt. In Hebräer 13,11 lesen wir, denn von den Tieren, deren Blut für die Sünde in das Heiligtum hineingetragen wird, durch den hohen Priester, werden die Körper außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er durch sein eigenes Blut das Volk heiligte, außerhalb des Tores gelitten. Der Herr Jesus hing am Karfreitag am Kreuz und starb. Am Tag, wo wir Menschen das Leben bekommen haben, durch unseren Vorfahren Adam. Da starb der letzte Adam, um uns das ewige Leben zu bringen. Das ist zu Herzen gehend. Wir haben gesehen, die Eckdaten waren 9 Uhr morgens, 3 Uhr nachmittags. Die Eckdaten durchschnittlich im Jahr des Opferdienstes in Israel. Aber danach kam die Grablegung. Und wenn wir uns nun den Sabbat besehen, so können wir sagen, es ist der einzige Tag, wo der Herr Jesus vollumfänglich während 24 Stunden im Grab war. Am Sabbat, da finden wir in vollumfänglichen Sinn den Ruhetag des Messias im Grab. Der erste und der letzte der drei Tage von der Kreuzigung bis zur Auferstehung waren jeweils nur teilweise Tage des Begräbnisses Jesu. Aber dieser Ruhetag war völlig pervers. Wie konnten damals die religiösen Führer Israels sich der Ruhe Gottes erfreuen? 1. Mose 2, 1 bis 3. Gott ruhte und freute sich an seinen Werken. Wie konnten sie in dieser Ruhe sich erfreuen, wenn zur gleichen Zeit ihr Messias als Ermordeter in einem Felsengrab ruhte? Am Sabbat war Psalm 92 dran. Vers 1. Ein Psalm, ein Lied für den Tag des Sabbats. Vers 4. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, Herr! Sehr tief sind deine Gedanken. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht solches nicht. Wenn die Gesetzlosen sprossen wie Gras und alle, die Frevel tun, blühen, so geschieht es, damit sie vertilgt werden für immer. Du aber bist erhaben auf ewig, Herr. Denn siehe deine Feinde, Herr, denn siehe deine Feinde werden umkommen. Es werden zerstreut werden alle, die Frevel tun. Vers 14, noch im Greisenalter treiben sie, sind saftvoll und grün, um zu verkündigen, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist in ihm. Der Sabbat war stets unter anderem ein Rückblick auf die herrlichen Werke des Schöpfers, die am Freitag ihre Vollendung gefunden hatten. Deshalb wird in diesem Sabbatpsalm Gott für seine Werke und Pläne jubelnd gepriesen. Du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. An dem Sabbat, nach der Kreuzigung, lag der Messias im Grab, scheinbar von seinen Feinden besiegt. Man beachte es gut, in Vers 9 geht es um die Feinde des Herrn. Dieselbe, der einst unter das göttliche Gericht fallen werden. Der Herr Jesus war nur scheinbar besiegt. In Wirklichkeit hatte er tags zuvor den größten Sieg aller Zeiten errungen. Ein Triumph, der für alle Ewigkeiten steht. Er hat das Werk der Erlösung vollbracht Und sein Ruf am Kreuz, Johannes 19, Vers 30, es ist vollbracht, das war der Ruf des Freitags. So wurde der Psalm 92, der ursprünglich ein Rückblick auf das vollbrachte Werk der Schöpfung war, zu einem Rückblick auf das am sechsten Tag der Passionswoche vollbrachte Werk der Erlösung. Unter diesem Hintergrund bekommen diese Verse 4 und 5 im Psalm 92 eine ganz neue Dimension, wenn man bei den Werken seiner Hände an die am Kreuz durchbohrten Hände des Erlösers denkt, so wird man von diesem Psalmwort tief berührt. Denn du hast mich erfreut, Herr, durch dein Tun. Über die Werke deiner Hände will ich jubeln. Wie groß sind deine Werke, Herr? Sehr tief sind deine Gedanken. Doch genauso wie es Menschen gibt, die durch ihre Unvernunft in der Schöpfung Gottes Werk nicht erkennen, so gibt es viele, die nicht in der Lage sind, in dem Werk am Kreuz Gottes Erlösungswerk zu erkennen. Vers 6. Ein unvernünftiger Mensch erkennt es nicht und ein Tor versteht solches nicht. Der letzte Vers unseres Sabbatpsalmes bezeugt, dass der Herr gerecht ist und dass kein Unrecht in ihm ist. Er ist mein Fels, kein Unrecht ist in ihm. An diesem Tag, an diesem Sabbat, lag der Messias im Felsengrab. Und er selber ist der unerschütterliche Fels. Am dritten Tag ist der Herr Jesus siegreich auferstanden. Manchmal wird gesagt, nach drei Tagen. Manchmal wird gesagt, am dritten Tag. Und alles bedeutet dasselbe. Oder einmal wird gesagt in Matthäus 12, drei Tage und drei Nächte, um zu sagen, drei Kalendertage. Im Hebräischen wie auf Deutsch ist es ein Problem. Was heißt Tag? Ist das die helle Periode oder ist das der Kalendertag von 24 Stunden? Auf Holländisch gibt es ein gutes Wort. Da kann man einen Unterschied machen. Dag, das ist das Helle, und Etmal, das ist der 24-Stunden-Tag. Aber im Bibelhebräischen hat man kein Wort für Etmal gehabt. Und so konnte man sagen, Tag und Nacht. Drei Tage und drei Nächte sind an drei Etmalen, an drei Kalendertagen wird der Messias im Grab sein. Am dritten Tag ist der Herr Jesus siegreich auferstanden. An diesem Tag sang der Levitenchor wie eine Woche zuvor, Psalm 24. Erneut verkündigten sie die Botschaft von den geöffneten Toren für den Messiaskönig. Doch an diesem Tag war die Tür des Gartengrabes mit einem schweren Stein verschlossen, versiegelt und mit einer motivierten Abordnung der Tempelwache versehen. Doch all das war kein Hindernis für den Messias Jesus, um siegreich als Auferstandener aus dem Grab zu ziehen, der König der Herrlichkeit. Am ersten Tag der Schöpfungswoche, am Sonntag, befahl Gott, dass sein wunderbares Licht die Finsternis erleuchten sollte. Der Herr Jesus machte den Tod zunichte und brachte am Auferstehungstag, ebenfalls am Sonntag, Leben und Unverweslichkeit ans Licht. 2. Timotheus 1, Vers 10. Am Abend dieses ersten Tages der Woche saßen die 11 Apostel Jesu Christi hinter verschlossenen Türen beieinander. Voll Furcht vor antimessianischen Repressionen. Plötzlich trat der lebendige Christus in ihre Mitte und wünschte ihnen Frieden. Shalom Alechem. Auch diese verschlossenen Türen waren kein Hindernis. Der Jesus zog hinein in die Mitte der Jünger. Am darauffolgenden Sonntag wiederholte sich dasselbe. Im Tempel sangen sie Psalm 24 und der Herr zog wieder ein durch die verschlossenen Türen in die Mitte seiner Nachfolger. Der Auferstehungstag fiel damals mit dem sogenannten Erstlingsfest, 3. Mose 23, 9 bis 14, zusammen. An diesem Tag wurde eine Abordnung aus Jerusalem hinausgesandt, um ein besonders markiertes Gerstenfeldstück mit Tempelsicheln abzuernten. Anschließend wurden diese Erstlinge der Gerstenernte gedroschen und geworfelt. Die eingesammelten Körner wurden darauf gemahlen. Das Mehl wurde zu einem ungesäuerten Speisopfer verarbeitet und Gott auf dem Altar dargebracht. Vor diesem Ereignis durfte nirgends in Israel Gerste geerntet werden. Erst nachdem die Erstlinge dargebracht waren. Gemäß dem Gesetz Mose sollte die Darbringung der Gerstlingsernte am anderen Tag nach dem Sabbat stattfinden. 3. Mose 23, 15. Das gab Streit. Die Sadduzäer meinten, dass dieses Fest immer am ersten Sonntag, der irgendwo in die Passawoche fiel, stattfinden sollte. Die Pharisäer waren der Ansicht, hier bedeutet das Wort Sabbat besonderer Festtag. Somit sollte das immer der Tag nach dem 15. Nissan sein. Ja, wer hat recht? Im Jahr der Passion Jesu war die Kalendersituation ein bisschen speziell. Der 15. Nissan fiel auf einen Freitag. Am Freitagabend nach 18 Uhr begann der Sabbat. Und dann hätte man ernten, dreschen, mahlen, backen sollen. Geht doch nicht. Also musste man das noch ein bisschen weiter verschieben. Und in diesem Jahr fiel es also viel gewissermaßen die Ansicht der Sadduzäer und der Pharisäer ziemlich zusammen. Die Pharisäer mussten schieben und die Sadduzäer waren zufrieden. Was hat dieses Fest in geistlicher Hinsicht zu sagen? Aus Johannes 12, 24 lernen wir prinzipiell, das Hineinlegen der Getreidekörner in die Erde ist ein Bild des Sterbens. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde gelegt wird und stirbt, bleibt es allein. So spricht das also vom das Säen vom Tod des Herrn Jesus. Aber wenn dann die Pflanze aufschießt, das spricht von der Auferstehung. Und nun wird deutlich, der Herr Jesus ist als der Erstling der Entschlafenen, 1. Korinther 15, Vers 20, genau am Erstlingsfest auferstanden. Und dann musste man von diesem Fest an 50 Tage zählen, bis dann die Erstlinge der Weizenernte am Pfingstfest dargebracht wurden. Damit fiel auch das nächste Pfingsten auf einen Sonntag, wo der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist einzog in die Herzen der Erlösten alle. Psalm 24. Und noch etwas. In 1. Petrus 3 lesen wir, dass Sintflut, Arche, das Gleiche bedeutet wie die Taufe, der Tod Christi. Wann landete die Arche auf dem Ararat? Am 17.07. Und später, nach dem Auszug, beim Auszug aus Ägypten, hat Gott diesen siebten Monat neu zum ersten Monat erklärt. 2. Mose 12, Vers 1. Und so fiel also die Landung der Arche auf dem Ararat zusammen mit dem 17.07., dem Tag der Auferstehung des Herrn Jesus. Der Herr Jesus lebt und darum feiern wir so besonders den ersten Tag der Woche, der im Neuen Testament in Offenbarung 1, Vers 10 genannt wird. Hekyriake Hemera. Der Ausdruck kommt nur hier vor, der dem Herrn gehörende Tag. Es ist der Tag des Sieges und der Auferstehung.